Scheidungskinder sind laut diverser Studien oft schlechter in der Schule, häufiger übergewichtig, sie nehmen mehr Drogen und haben tendenziell mehr psychische Probleme wie etwa Depressionen und dergleichen. Kann man Kindern demnach eine Scheidung überhaupt antun? Und was können Eltern beitragen, um die Auswirkungen auf ihr Kind so gering wie möglich zu halten?
Der erste Ratschlag, sie sollen sich Hilfe holen und sollen zu einem Psychotherapeuten hingehen oder ein paar Therapeuten, der ihnen das noch einmal verdeutlicht, auch unter dem Aspekt, dass sie dem Kind Schaden tun, wenn sie sich nicht untereinander verstehen.
Mehr Ratschläge zum Thema Scheidung und wie sich diese auf Kinder auswirken kann, gibt's in der heutigen Podcast-Folge.
Relevante Themen aus der Welt der Wissenschaft beleuchten. Fach- und Lebensexpertise einholen. Verstehe, der Wissenschaftstalk aus dem Austria Center Vienna.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Verstehe. Alle zwei Wochen treffe ich hier eine Wissenschaftlerin oder einen Wissenschaftler des Landes, um über Themen zu sprechen, die uns betreffen, bewegen und mitunter auch verwirren. Ich will dazulernen und Zusammenhänge besser verstehen. Und ich will meine Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner ein bisschen besser kennenlernen. Von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern hatte ich ja bisher immer den Eindruck, dass sie eher verkopft, ein bisschen schwierig und auch unnahbar sind. Aber ist das wirklich so? In unserer Kaffeepause, die ja Teil dieses Podcasts ist, versuche ich das mal wieder rauszufinden. Aber zuerst zum Thema der heutigen Folge. Scheidungen und deren psychische Auswirkungen auf Kinder. Darüber spreche ich jetzt mit Siegfried Kasper, dem ehemaligen Leiter der Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie der MedUni Wien. Schön, dass Sie da sind.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Sie sind verheiratet, haben keine Kinder. Haben Sie persönlich eigentlich Erfahrung mit Scheidungen, also vielleicht aus Ihrer Ursprungsfamilie?
Ja, vielen Dank für die wichtige Frage. Ich habe das Glück, dass ich Gott sei Dank keine persönlichen Erfahrungen habe in meiner Ursprungsfamilie, von meinen Eltern. Wir waren eine Schwester und ich sind wir, glaube ich, ganz glücklich aufgewachsen. Die Eltern waren nicht immer ganz harmonisch miteinander, da gab es auch einen Krach, aber sie haben das dann irgendwie gelöst, die zwei.
Gibt es denn eine Situation, wo eine Scheidung vor allem für ein Kind die beste Lösung sein kann?
Also ich würde meinen, wenn sich die Partner dann immer vor dem Kind streiten oder der eine zum Beispiel dann auch zum Alkohol greift und vielleicht dann noch enthemmter wird, das heißt, besser eine Scheidung dann, dass man den Kindern das mitteilt, dass das nicht so gut geht bei den Eltern, als wie sich vor den Kindern streiten und die Kinder immer dieser emotionalen Spannung auszusetzen.
Mhm. Können Sie vielleicht nochmal aus psychologischer Sicht zusammenfassen, wie sich eine Scheidung bzw. Trennung von Eltern auf Kinder auswirkt? Also warum ist das so ein Problem für Kinder, dass das dann eben dazu führt, dass sie übergewichtig werden, dass sie vielleicht eher Drogen nehmen, dass sie psychische Erkrankungen bekommen?
Es kommt immer darauf an, in welchem Lebensalter sich die Kinder gerade befinden. Und je früher das stattfindet, diese Scheidung, desto ungünstiger ist es für die Kinder. Also zwischen dem zweiten und sechsten Lebensjahr ist es meistens sehr, sehr ungünstig für die Kinder, weil die Kinder ja beide Elternteile brauchen, um sich dann auch dann an dem anderen Geschlechtspartner zu orientieren. Also der Bub, der braucht den Vater zum Beispiel, um sich damit, wie man sagt, zu identifizieren, wie der Vater mit der Mutter umgeht. Aha, so kann ich mit der Mutter auch umgehen. Wenn die idealerweise sich eben harmonisch dann austauschen, nicht immer zufrieden sein miteinander, dann lernt der Kleine zum Beispiel, so und so muss er es machen. Wenn das Mädchen zum Beispiel dann auch erkennt, dass der Papa eben diese und jene Einstellungen haben möchte, dann, dass sie das dann an ihrer Mutter dann auch sieht, wie die damit umgeht, als Identifikationspartner.
Gibt es kurzfristige und langfristige Auswirkungen? Gibt es da einen Unterschied?
Ja, die kurzfristigen Auswirkungen sind dann meistens so, dass das Kind zum Beispiel nicht mehr isst oder eigenartige Sachen isst, zum Beispiel Erde essen anfängt, ist mir mal vorgekommen, oder ganz eigenartige Sachen, die man nicht versteht, dass man denkt, ah, das Kind ist verrückt, nicht? Oder dass das Kind zum Bettnässen anfängt zum Beispiel und man fragt sich, ja, was ist denn da los? Und meistens ist es bei diesen Kindern, wenn sie dann so kurzfristig aufmerksam, auffallend werden, dann so ein Problem bei den Ehepartnern. Und die langfristigen Auswirkungen, wie Sie gesagt haben, kann man eben feststellen, dass die emotional sehr instabil sind. Wenn die aber das Glück haben, dass zum Beispiel in einem größeren Familienverband, was heutzutage ja immer seltener ist, zum Beispiel der Großvater, der Onkel oder irgendjemand da ist, dann sucht sich das etwas robustere Kind einen gesunden Partner irgendwo und sagt, na, mit den Eltern, das ist gar nicht so gut, ich gehe lieber zum Opa oder ich gehe zum Onkel hin und so weiter. Aber in unseren, ich darf einmal sagen, neurotischen kleinen Familien, wo man in einem Hochhaus wohnt mit zwei Kindern, das ist dann ein Problem, dass man sich jemanden anderen sucht.
Bleiben wir vielleicht noch ganz kurz bei den kurzfristigen Auswirkungen. Ab wann muss ich denn als Elternteil besorgt sein, wenn mein Kind eben plötzlich wieder zu Bettnässen beginnt, obwohl es schon längst ohne Windel schlafen kann, beziehungsweise das alles schon kann oder andere Auffälligkeiten zeigt? Ab wann sollte man sich dann Hilfe holen?
Also ich würde sagen, wenn das länger als wie 14 Tage andauert, dann sollte man schon einmal nach Hilfe suchen und zum Beispiel zum Hausarzt gehen, der ihn ja ganz gut kennt, meistens die Familie, und dem aber auch ganz offen erzählen, wissen Sie, bei uns in der Ehe, da stimmt's nicht mehr so ganz. Mein Mann hat eine Freundin oder mein Mann kommt jeden Abend betrunken nach Hause oder mein Mann schimpft ununterbrochen oder mein Mann kommt überhaupt nicht zu Hause, weil er bis um 24 Stunden arbeitet, nicht? Und dass man dem Hausarzt auch signalisiert, sodass der eventuell dann in Kenntnis dieser Ursprungsfamilie dann auch einen Psychotherapeuten oder eventuell einen Kinder- und Jugendpsychiater empfehlen kann.
Jetzt bin ich ja selber auch Mutter von zwei noch kleineren Kindern und da weiß ich aus eigener Erfahrung, dass Kinder ja so unterschiedliche Phasen durchleben. Also die machen immer wieder mal komische Dinge. Wie kann ich denn jetzt als Elternteil bei einer Scheidung das unterscheiden, dass das jetzt eben nicht zu einer Entwicklungsphase gehört, sondern dass mein Kind tatsächlich unter dieser Scheidung leidet und aufgrund dieser Scheidung auffällig wird?
Also ich glaube, das Kind zeigt dann nicht nur dieses eine Symptom, sondern zeigt auch andere Symptome, dass es dann zum Beispiel ja emotional, also ja noch instabiler wird, zum Beispiel, dass es zu weinen beginnt oder eigenartige Sachen macht. Also ich weiß das von meinen Patienten, dass zum Beispiel das eine Mädchen, die sehen das dann auch im Fernsehen oder irgendwo mit der Schere sich in den Unterarm hineinsticht zum Beispiel, nicht? Oder dann auch in dem Fall hat die Mutter immer dem Vater gedroht, ich nehme mir das Leben, ich bring mich um. Dann die Kleine auch anfängt und sagt, ich bring mich um, ich bring jetzt da runter und so. Das heißt, es sind natürlich sehr schwere Symptome, die man da erkennen kann.
Wir haben uns ja schon einmal zu einem Podcast-Gespräch getroffen, da ging es um das Überthema Depressionen und auch da habe ich Sie schon gefragt, woran das liegt, dass manche Menschen eben offenbar mehr aushalten als andere. Und da stellt sich natürlich auch beim Thema Scheidungen die Frage, wie kann das sein, dass manche Kinder offenbar ganz locker damit umgehen, dass die Eltern sich trennen und andere eben dann total darunter leiden, sodass es sich ausformt in eine psychische Erkrankung schlussendlich?
Also ich glaube, es hängt davon ab, dass manche von der Natur etwas robuster ausgestattet sind. Aber das beginnt schon in der Schwangerschaft der Mutter. Wenn die Mutter zum Beispiel Drogen genommen hat oder Alkohol zu sich genommen hat oder sehr viel geraucht hat in dieser Schwangerschaft oder in der Schwangerschaft sich massiv schon mit ihrem Partner gestritten hat, also Schreiduelle geliefert hat, nachts nicht geschlafen hat und so weiter, das wirkt sich natürlich auf das ungeborene Kind im Uterus sehr negativ aus. Das heißt, man sollte eben solche Faktoren mit einbeziehen.
Was ist denn der Idealfall, wenn sich Eltern trennen, wie sie das dem Kind auch vermitteln? Weil jetzt gibt es so die einen, habe ich das Gefühl, die versuchen das noch möglichst geheim zu halten und irgendwie möglichst dem Kind wenig anmerken zu lassen. Und dann gibt es die anderen, die dem Kind irgendwie alles überstülpen und genau alles erklären. Also Mama, Papa haben sich nicht mehr lieb und so weiter. Wie soll man das einem Kind am besten vermitteln?
Hängt wieder vom Lebensalter ab, aber ich glaube, man sollte mit dem Kind offen kommunizieren und ihm ganz klar sozusagen die Kanäle aufzeigen, wie es jetzt mit ihm weitergehen soll. Und man sollte dem Kleinen oder der Kleinen auch sagen, dass das nicht von denen abhängt, weil meistens sind ja die Kinder so, dass sie dann denken, na, vielleicht habe ich was Falsches gemacht, weil ich immer so laut geschrien habe oder was Falsches gemacht habe. Weil die Kleinen wollen ja den primären Bezugspersonen gefallen. Das heißt, man muss dem auch sagen, das hängt nicht mit dir zusammen und möglichst klare Regeln geben, also Mutti und Vati, wir beide, uns und dein Wohl ist uns ganz, ganz wichtig und darum haben wir uns, wie gesagt, von Montag bis Donnerstag wirst du bei der Mutti sein, von Donnerstag bis Sonntag wirst du bei mir sein, also dass man das ganz deutlich sagt und hier hast du ein Zimmer und dort hast du ein Zimmer. Und dann wird der Kleine oder die Kleine sagen, ja, aber wieso, seid ihr, geht ihr auseinander, ne? Ihr sollt zusammenbleiben. Und dann muss man eben halt sagen, du, das geht nicht so gut bei uns, ne?
Gibt's denn sowas wie ein ideales Betreuungsmodell nach einer Scheidung? Also es gibt ja die unterschiedlichsten Varianten. Es gibt die Variante, dass ein Kind bei beiden zu 50-50 lebt, also eben zwei Zimmer hat und aufgeteilt wird zwischen den Eltern. Dann gibt's ja sehr oft den Fall, dass die Kinder nur zur Mutter kommen, der Vater sieht die Kinder nur am Wochenende. Was wäre denn die Ideallösung? Gibt's sowas?
Also ich glaube, die Ideallösung kann man hier nicht so einfach ansprechen. Die Ideallösung sollte stimmig für die beiden Elternteile sein, weil das natürlich auch vom Berufsumfeld der jeweiligen abhängt. Wenn der eine natürlich beruflich die ganze Woche unterwegs ist, dann kann das Kind nicht bei ihm sein. Und wenn er den Beruf aufgibt, der mit viel Reisetätigkeit verbunden ist, dann ist er unglücklich, nicht? Und kann das Kind auch nicht sorgen. Also es gibt keine Ideallösung, aber wenn es möglich wäre, fände ich es schöner, wenn die Zeitspanne etwas länger wäre, wo der bei einem Partner ist, also so eine Wochenlösung finde ich fast besser, weil das Kind muss sich ja auf das einstellen und kann eine Woche sich leichter einstellen, so Montag bis Donnerstag bei dem einen und von Donnerstagabends bis Sonntag beim anderen und nächste Woche umgekehrt, damit der wieder ein Wochenende hat. Also das ist, glaube ich, schwerer zu verkraften. Aber wie gesagt, hängt von der beruflichen Situation der beiden immer sehr eng ab.
Ab welchem Alter sollte man die Kinder denn da einbeziehen, auch was ihre eigenen Wünsche betrifft?
Da meine ich, sollte man eher vorsichtig sein. Da sollte man so warten, bis das Kind sozusagen in dem Schulalter ist und spätestens ab dem 10. Lebensjahr würde ich das machen. Zuvor würde ich ihm eher in Kenntnis des Kindes eben klare Regelungen ausgeben, die dann von dem, darf man nicht unterschätzen, von den beiden Elternteilen ganz entschieden bekräftigt. Wenn der Kleine sagt, ich möchte lieber beim Papa bleiben und der Papa die ganze Woche unterwegs ist zum Beispiel, nachher ist das nicht so einfach zu machen.
Die Kaffeepause.
Wir sind ja hier im Austria Center Vienna, wo regelmäßig Konferenzen stattfinden und zu jeder Konferenz gehört natürlich auch eine Kaffeepause, in der man sich kurz mal die Beine vertritt oder den Kopf auslüftet. Es geht ja hier immerhin um komplexe, hochwissenschaftliche Themen oder jetzt, so wie bei uns, dann doch auch recht bedrückende Themen. Da finde ich es immer ganz gut, mal auch wieder Abstand zu bekommen. Als Psychiater und Psychotherapeut konzentrieren Sie sich ja vor allem auf den Geist, den Verstand, das Gehirn. Wie schaut's aber mit dem Körper aus? Haben Sie irgendwelche Snacks oder irgendein Psychiater-Doping für zwischendurch, um sich geistig fit zu halten?
Also für mich ist es immer am schönsten, mit den anderen Kollegen zu sprechen, die man sonst lange Zeit nicht gesehen hat. Die kommen ja aus aller Herren Länder dann zusammen. Und das ist für mich der Ausgleich, ist immer die Gespräche mit den anderen Kollegen und Kolleginnen. Wäre natürlich nicht schlecht, wenn man ein bisschen Fitness machen würde zwischendurch. Gab es einmal einen Psychotherapiekongress, da hat eine Vortragende gesagt, na, diese Räume da, das ist immer viel zu dunkel, gehen wir hinaus, nicht? Da ist der ganze Vorlesungssaal ist hinausgegangen und der hat noch da draußen dann aufgrund der guten Verhältnisse mit dem Mikrofon dann da draußen in der Sonne vorgetragen, ja. Das war ganz originell, muss ich sagen.
Und sicher dann belebt er das Ganze.
Belebt,
oder?
Aber wenn man sich vorstellt, dass alle Vortragenden so arbeiten, dann wird quasi alles in ein Chaos ausbrechen.
Ich weiß ja, dass Therapeutinnen und Therapeuten in Ausbildung selbst Therapie machen müssen. Wie ist das denn jetzt als praktizierender Psychiater und Psychotherapeut? Sind Sie denn auch dann selber noch in Therapie?
Ich bin selbst 6 Jahre auf der Couch gelegen, schön brav, nicht? Und habe dann meine ganzen Probleme versucht zu analysieren. Und ich glaube, das hat mir auch ganz gut getan, obwohl ich das Glück habe, dass ich selbst keine psychische Krankheit habe. Aber diese ganzen Einstellungen, die die Patienten mir so bringen, sind mir nicht ganz so fern. Nicht?
Man sagt ja oft, dass Menschen, die Psychotherapeuten werden oder Psychiater, selber irgendwie einen Knacks haben, sonst würden sie ja gar nicht in diese Richtung gehen. Wo ist denn Ihr Knacks?
Naja, dieses Vorurteil, das gibt es sehr häufig. Und mich freut es immer, wenn manche zu sagen, aber dir sieht man den Psychiater gar nicht an. Nicht? Das freut mich immer besonders. Ne? Es gibt natürlich schon manche, denen das ein bisschen ansieht, wenn sie sehr introvertiert sind und sehr spontan sind und immer nur ja, ja sagen und so weiter. Aber Knacks, ich glaube, ich habe das Glück, dass ich keinen großen Knacks habe. Nicht? Also irgendwo hat man irgend schon ein paar so Wetterecken, wo man nicht so gut zurechtkommt. Und die zu erkennen, ist natürlich ganz günstig. Ab und zu habe ich mal gedacht, jetzt muss ich nach Hause gehen, weil jetzt schimpfe ich alle meine Assistenten zusammen, dass sie faul sind und zu wenig arbeiten und falsch arbeiten und so weiter. Man sagt, lieber Siegfried, nach Hause gehen, jetzt reicht's. Das Maß ist voll. Ne?
Haben Sie ein Hobby eigentlich?
Also Hobby habe ich eigentlich schon ein paar. Ich bin ein passionierter Gärtner zum Beispiel. Ich freue mich sehr, wenn irgendwelche Sachen wachsen oder wenn ich die richtig behandelt habe, dass sie in die richtige Richtung wachsen. Und dann habe ich einen süßen Hund, mit dem ich gern spazieren gehe. Und die Kleine ist jetzt schon 14,5 Jahre alt. Die geht nicht mehr so gerne spazieren und ich auch nicht mehr so gerne. Also insofern treffen wir uns da. Ja, und dann Sport tue ich auch ganz gerne machen, Skifahren und so. Ja.
Wir machen jetzt weiter mit Erkenntnissen. Pause ist vorbei. Kommen wir wieder zurück zu den Auswirkungen, die eine Scheidung oder Trennung bei Kindern verursacht. Vielleicht können Sie nochmal zum Schluss zusammenfassen, was brauchen Kinder denn konkret, um eine Trennung möglichst gut zu verkraften?
Also Kinder brauchen auf jeden Fall persönliche Beziehungen zu Menschen, wo sie die Emotionen aufrechterhalten können. Das kann jetzt zum Beispiel die Kindergärtnerin, die Lehrerin oder der Lehrer sein oder ein väterlicher Freund oder eine Tante oder ein Großvater oder eine Großmutter. Also wo sie erkennen, da ist ein roter Faden durch, der mich begleitet und der mich nicht im Stich lässt. Das ist jetzt in jeder sozialen Situation anders gestaltet. Aber wenn man sich das so vorstellt, was mich fragt, ja, wir lassen uns jetzt scheiden, aber wo ist der rote Faden bei meinem Kind? Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, die Großeltern von deiner Mutter, die sind alle schrecklich, ne? Die sind alles Primitivlinge, die dich nicht auf dem Level erziehen können, so wie ich das haben möchte. Ne? Das ist ganz schlecht für das Kind. Ne? Das heißt, der kommt dann in eine Verwöhnungs-, Verwahrlosungssituation hinein, das ihm dann später große Schwierigkeiten macht. Man sollte ihm möglichst helfen, die sozialen Beziehungen der Ursprungsfamilie aufrecht zu erhalten und natürlich mit den Wenn und Abers. Du hast diese Großeltern, dann hast du die anderen Großeltern. Die einen sind mehr praktisch, die anderen sind mehr so technisch ausgestattet. Du hast beides, ne? Du hast nicht nur das eine oder andere, sondern du hast beides, dass man eben das immer klar macht.
Paare, die nicht im Bösen auseinandergehen, die tun sich wahrscheinlich leichter, die Scheidung auch dem Kind möglichst gut zu vermitteln. Aber wie ist es mit zerstrittenen Paaren? Also gibt es da vielleicht konkrete Tipps, die Sie haben, wie Sie da mit dem Kind bestmöglich umgehen können?
Da gibt es gute Ratschläge. Also der erste Ratschlag, Sie sollen sich Hilfe holen und sollen zu einem Psychotherapeuten hingehen, oder ein paar Therapeuten, der ihnen das noch einmal verdeutlicht, auch unter dem Aspekt, dass sie dem Kind Schaden tun, wenn sie sich nicht untereinander verstehen. Das wäre der allerwichtigste Tipp. Und wenn sie nicht hingehen, dann nicht negativ über den anderen Partner von den Kindern reden. Nicht, jetzt musst du wieder zur Mutti gehen oder jetzt musst du wieder zu dem Papa gehen, sondern, aha, du warst jetzt bei mir und jetzt gehst du zur Mutti und dann nach 3-4 Tagen kommst du wieder zu mir und dann machen wir dieses und jenes.
Wie kriegt man denn Menschen dazu, die offensichtlich ein Problem haben? Also zum Beispiel jetzt auch ein Partner kann mit der Scheidung gar nicht gut umgehen, versucht irgendwelche Machtspiele dann über das Kind auszutragen. Wie kriegt man solche Menschen dazu, vielleicht auch als Partner, dass die dann Hilfe in Anspruch nehmen?
Es gibt Gott sei Dank auch dann die Gesetzgebung und die Gesetzgebung muss dann irgendwann einmal auch entscheiden, was für das Kind das Beste ist und zum Beispiel dann die Erziehungsberechtigung dem einen oder dem anderen zu geben. Also wenn hoffentlich die Familienrichter erkennen, dass hier nur Krach gemacht wird in dieser Partnerschaft, dann muss eben einfach die Erziehungsberechtigung von der gemeinsamen Obsorge auf die alleinige Obsorge für den einen gegeben werden. Das ist für das Kind günstig. So gemeinsame Obsorge unter dieser falschen Vorstellung, dass das Kind beide Partner braucht, das ist dann, wenn es Krieg gibt, Gift für das Kind.
Also besser dann nur ein Elternteil als zwei Streitende.
Genau, und dann sucht sich das Kind schon aus dieser Umgebung dann einen Mutter- oder Vaterersatz. Meistens ist es ein Vaterersatz. Ja.
Das heißt, um auch die Eingangsfrage zu beantworten, man sollte einem Kind dann lieber eine Scheidung antun, als im Krieg zu Hause zu leben.
Genau.
Vielleicht zum Schluss auch nochmal, also Scheidungen und Trennungen passieren, sind mittlerweile ja recht normal. Gewünscht hätte sie sich wahrscheinlich niemand, der in diese Situation kommt. Aber kann man irgendetwas Positives aus einer Scheidung oder einer Trennung für Kinder ziehen?
Das Positive wäre, dass die Kinder nicht täglich diesem Terror ausgesetzt sind, der sich da immer abspielt. Und man kann sich das ja, wenn man selbst nicht in so einer Situation lebt, ja gar nicht vorstellen, was da für Fetzen fliegen, ne? Und also das Positive wäre, dass das Kind dann erfährt, dass es geordnete Emotionen gibt. Ne?
Ja, ein spannendes Thema, über das wir bestimmt noch länger reden könnten. Vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch. Professor Kaspar war ja schon einmal im Verstehe-Podcast zu Gast und da hat er über das Thema Depressionen gesprochen. Er hat Antworten gegeben auf Fragen wie, ab wann sollte man als Betroffene oder Betroffener einen Arzt aufsuchen und woran liegt es überhaupt, dass jemand an einer Depression erkrankt? Große Empfehlung für diese Folge, genauso wie für das Gespräch mit dem Journalisten Guido Tattarotti, der sehr persönlich von seinen Erfahrungen mit Depressionen erzählt. Hiermit geht der Verstehe-Podcast in eine kleine Pause und kommt danach wieder mit vielen Fragen und Antworten zu Themen, die uns im Grunde alle irgendwie betreffen. Mit gewohnt wissenschaftlicher Expertise und mit vielen persönlichen Einblicken. Zu Beginn der dritten Staffel widmen wir uns dem Krankheitsbild Adipositas, denn immer mehr Menschen leiden unter Fettleibigkeit. Was hat's denn damit auf sich? Ich freue mich, wenn Sie dann wieder mit dabei sind. Bis bald!
Das war Verstehe, der Wissenschaftstalk aus dem Austria Center Vienna.